Ja, ich weiß nicht, wie ihr so die letzte Woche erlebt haben. Ich sag mal, das Frühjahr ist ja regelrecht irgendwie explodiert, ja. Es war so warm und in wenigen Tagen fand ich auf einmal blub, 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 gingen die Knospen auf und die Blätter waren da und die Bäume waren grün. Also, das passt so in unser Bild von Ostern irgendwie so rein. Neues Leben, grün, aufbrechen von hoffnungsvollen Blüten. Der Winter ist vergessen, der schon manche Jahre kein richtiger mehr ist, aber wir wollen jetzt uns froh sein, Frühlingshaftes erleben, Perspektiven haben, schauen, dass etwas wächst, dass etwas werden kann. Es soll irgendwie so weitergehen, hoffnungsvoll, die Farbe grün. Und mir ist so aufgefallen, bevor dieser Regen kam, dass ich immer die Luft angehalten habe und habe immer gedacht, Mann, die Bäume fangen an und überall bricht das Grün durch und überall blüht es, aber es regnet nicht. Wie soll denn das werden? Wo soll denn das hingehen mit den Pflanzen und mit der Natur? Und ich denke, das ist so heute ein Ton, der ganz, ganz viele Menschen auch sehr beschäftigt, diese klimatischen Veränderungen, die durchaus spürbar sind, die durchaus real sind, die durchaus Effekte haben, von denen wir nicht genau wissen, was da noch mit wird und was das für uns noch bedeuten könnte. Da ist auf einen der Blick auf das Schöne, das Leben, das, was wir eigentlich suchen, das, was wir wünschen. Und auf der anderen Seite ist eine Bedrohung da, die Gefahr eines Verlustes. Und das hat damit zu tun, Taschentücher. Die Welt, in der wir leben, hat ganz viel mit Tränen zu tun. Ganz viel mit den Dingen, den Ängsten, den Sorgen, den Fragen, den Zweifeln, das nicht kontrollieren können, das, was sich uns ermächtigt und was uns manchmal vielleicht in der Stille oder irgendwie Tränen in die Augen treibt. Also irgendwie, sag ich mal, wir leben in einer Welt der Tränen. Das ist vielleicht ein bisschen poetisch und ein bisschen sehr verallgemeinert, aber da ist was dran. Und die Osterbotschaft trifft in diese Welt der Tränen. Die Auferstehung, dass die Nachricht, dass jemand gekommen ist, der diesen Tod, das Bedrohende, in dieser Welt besiegt hat, und das ist Jesus, das trifft in diese Welt der Tränen und muss hineinkommen in diese Welt der Tränen. Und dann denke ich, dass diese Osterbotschaft nicht die Tränen abschafft, aber diese Tränen trocknen kann, dass wir sie aus den Augen wischen und dass unsere Augen wieder klarer sehen um das, worum es geht, das Leben, was Gott uns schenken will und möchte. Und dann stellt uns das auf diesen Weg dessen, des Siegers, dieses Lamm, das die Kreuzesfahne, die hat ja eine Kreuzform, diese Fahnenstange, das diese Kreuzesfahne trägt, diese Siegesfahne trägt. Gott stellt uns auf diesen Weg dieses Lammes, das all diese Tränen besiegt hat, stärker ist, dass es überwunden hat. Ich möchte uns mal diesen Predigttext lesen zum heutigen Sonntag. Der steht im Johannesevangelium. Im Johannesevangelium sind die Ostergeschichten sehr getränkt erzählt. Da steht im Kapitel 20. Und ich lese die Verse 11 bis 18. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein. Und siehe, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und sie sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetan? So sag mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister oder mein Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt habe. Soweit dieses Osterevangelium. Der Evangelist Johannes erzählt Ostern ein wenig anders. Das liegt darin, dass vor ihm ja schon einige Evangelisten die Osternachricht aufgeschrieben haben. Und Johannes legt bei dem Erzählen Wert auf Einzelpersonen. Das fällt auf. Er rückt sie ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Seine Osterzeugen sind vor allem Maria Magdalena, Thomas, der Zweifler und Petrus. Johannes tut das sehr geschickt. Er versteht diese Jünger und diese Jüngerin nicht als so exklusiv hervorgehobene Christen, die man irgendwie besonders verehren müsste. Vielmehr sollen die Hörer des Evangeliums sich darin vielleicht wiedererkennen. Johannes stellt besonders heraus, bei diesen drei Personen, die ich nannte, der Auferstandene, der kommt da an, er lässt es da Ostern werden, wo Menschen ihm sehr persönlich begegnen, ihn erkennen. Und Jesus, der Auferstandene, geht gerade dahin, wo, ich sag mal, Verlustangst, Maria Magdalena, er ist weg, ich habe nichts mehr, an das ich mich halten kann. Oder Zweifel, intellektueller Zweifel, Thomas, also wenn ich ihn nicht sehe und nicht meine Hände in seine Nägelmale lege, also bitte, ich glaube die Geschichte nicht. Oder Versagen und Verzagen, Petrus, der Jesus verriet. Da geht Jesus hin. Ich denke, das sind so exemplarische Dinge, die unser Leben auch beschäftigen. Verlustangst. Was wird mit uns und der Welt? Wie geht es weiter? Zweifel. Wie kann das sein? Ich erlebe es ganz anders. Mein Leben, Jesus, Gott, ist er da? Oder Verzagen, Versagen. Wie soll ich mit Gott was anfangen oder Gott mit mir? Das sind so ganz zentrale Fragen. Und ich denke mal, das sind die Orte, wo geweint wird. Auch Petrus gehörte ja zu dem, der weinen musste über sich und seine Schuld. Also das prägt diese Osterzeugen. Maria Magdalena macht hier jetzt den Anfang. Sie ist die erste Osterzeugin, das ist auch nochmal besonders, eine Frau als Zeuge des Auferstandenen, die dann auch zu den Aposteln geht und ihnen bezeugt, dass Jesus auferstanden ist. Sie, die Erste, das ist nochmal ganz besonders. Ihre Tränen werden getrocknet, weil sie loslassen kann, was sie festzuhalten gedachte. Ihre Blickrichtung wird gewendet, weil sie hört, wie Jesus persönlich in ihr Leben spricht. Und sie folgt einem neuen Auftrag, einer neuen Zukunft, weil sie um einen weiß, der stärker ist als der Tod, der Sieger ist. Und ich denke, das ist gerade hier bei der Maria Magdalena hier so ein bisschen so eine, nennen wir das mal, so eine Art Plot, so eine Erzählung, die Johannes ganz wichtig auch ist. Warum er sie so hervorhebt, denn die anderen Frauen waren übrigens auch da, was man auch aus dem Johannesevangelium erkennen kann an einzelnen Versen. Darum meine Punkte, wie Tränen getrocknet werden. Also, das ist der erste. Dann kommt der zweite, wie der Blick sich wenden kann. Und der letzte wäre, wie der Sieger Jesus beauftragt. Wie Tränen getrocknet werden. Es gibt ja ganz viele Gründe, warum man weinen kann. Also ich habe schon vor lauter Lachen weinen müssen. Und es gibt natürlich Freudentränen. Und ich erinnere mich noch an unsere Küche, als unsere Oma, als wir noch Kinder waren, da waren. Und die Kinder haben da was aufgeführt. Und da war die Oma so gerührt und hat vor Rührung geweint. Ja? Es gibt viele Gründe, warum Tränen fließen. Und ich sagte schon, dieser eine Grund, das sind, warum wir diese Taschentücher hier haben, das ist dieses Symbol für die Tränen des Schmerzes, des Leidens in dieser Welt, an dieser Welt und des Verlustes hier. Wo ist dieser Jesus? Das Weinen, das uns hier von Maria Magdalena berichtet ist, lässt sich am ehesten mit einem sehr unsagbar schweren Verlust verbinden. Sie hat Jesus verloren. Ihren Jesus. In Jesus hatte Maria Magdalenas Leben einen so festen Halt bekommen, das hatte sie über ungezählte Jahre nie gehabt. Er hatte sie von ganz schlimmen, dunklen Bindungen und Zwängen befreit. Jesus hatte in ihr Leben gesprochen. Und als er sie traf, könnte man sich das vorstellen, war sie wie ein Wrack. Vielleicht haben manche von euch diesen Film Chosen gesehen, der so ein bisschen eine aktuelle Verfilmung der Evangelien des Lebens Jesu ist. Und darin wird das so ein bisschen versucht darzustellen, eine Vision zu geben, was da gewesen sein könnte, weil die Bibel uns das nicht in Einzelheiten auslegt. Sie war ein Spielball von Menschen und Mächten und ich sag mal, sie war jemand, für die war, wenn sie von Gottes Liebe vielleicht was gehört hatte, das war für sie ein schlechter Witz. Was soll das? Dieser Gott und ich und mein Leben, was soll das? Das hat nichts miteinander zu tun. Und dann ist Jesus in ihr Leben gekommen. Und dann hat Jesus in ihr Leben gesprochen und hat sie befreit. Und hat ihr Würde gegeben und Achtung gegeben. Und ihre Schuld wurde weggenommen und ihre Scham wurde zugedeckt. Und er hat ihr gezeigt, was eine richtige, echte, selbstlose Liebe ist, so wie Gott liebt. Und sie wurde seine Schülerin. Und dann der Tag am Kreuz. Und alles war weg. Ihre Hoffnung war zerbrochen. Und dann wollte diese Frau, und da merken wir, wie sie innerlich so sehr diesen Jesus geliebt hat. Sie hat so viel getan, sie wollte ihm alle Ehre ergeben. Und Maria Magdalena ist die, die, als sie hört, der Josef von Arimathea, dieser reiche Mann, der aus dem Hohen Rat, der hat sein Grab zur Verfügung gestellt für Jesus. Da ist sie mitgegangen mit den anderen Frauen, hat geguckt an diesem Freitagabend. Und dann mussten sie wieder zurückgehen und haben gedacht, jetzt ist Sabbat und wir müssen Ruhe halten. Und am Montag früh wollten sie ihn salben und sie geht wieder mit den anderen Frauen zum Grab. Und da ist dieser Stein weggerollt und das Grab ist leer. Und sie rennt zurück und ruft die Jünger und Johannes und Petrus rennen zum Grab und denken, was, sind die verrückt, die Frauen? Und gucken da rein und sehen das leere Grab, nichts mehr, nur die Tücher liegen da. Und die Maria ist wieder mitgerannt. Also die ist immer zurück nach Jerusalem, wieder raus, aus der Stadt, wieder rein, wieder raus. Das ist mindestens dreimal passiert das hier in der ganzen Geschichte. Also sie ist so engagiert, diese Frau. Sie hängt so an diesem Jesus dran. Und dann kommt ja hier diese Situation, die wir gelesen haben, wo sie in aller Trostlosigkeit, als Johannes und Petrus schon längst wieder gegangen sind und sich gefragt haben, was diese ganze Geschichte jetzt zu bedeuten hat, wo sie dann in dieses Grab geht, voller Tränen, voller Trauer, voller Verlust. Und sie sieht dort die Engel. Ohne Aufhebens, keine Worte. Sie wird gefragt nach ihrem Schmerz. Aber ihr Herz und ihre Augen sind gehalten. Sie kann nichts erkennen. Und dann tritt sie aus diesem Grab raus und da sieht sie wieder, da steht Jesus und spricht mit ihr, aber sie erkennt ihn nicht. Sie kann ihn gar nicht erkennen, vor lauter, weiß ich nicht, innere Vorstellung, das, was sie haben wollte, was sie halten wollte, was sie festhalten wollte, war das Andenken. Das, dachte sie, ist jetzt das Einzige noch, was wir haben von Jesus. Das Andenken. Wir denken an den großen Meister, wir denken an den, der so gut war, wir denken an den, der sein Leben geopfert hat, wir denken an den. Das ist das, was sie noch halten, dachte, halten, festhalten zu können und zu müssen. Und das würde ihrem Leben noch irgendwie so einen Rest Halt geben. Und das hat man ihr genommen, mit dem, dass dieser Leichnam verschwunden war. Dass er nicht mehr da war. Kein Ort mehr des Festhaltens, nichts mehr. Das sucht sie in ihrem ganzen Trostlosigkeit und in ihrem ganzen Sehnen. Und da fällt mir so ein bisschen auf, Ostern führt uns auch an Stellen, wo unsere falschen Hoffnungen, falschen Vorstellungen, falschen Dinge von dem, was wir glauben, was uns Halt und Hilfe und Stärke und Kraft und Ermutigung oder irgendwas ist oder Wegweisung, ein großer Lehrer, ein großer Meister, dass das sterben muss. Dass das nicht der Grund ist, auf dem das Leben stehen kann. Dass das nicht das ist, was uns wieder neu ins Leben führen kann. Das muss hier sterben, auch bei Maria Magdalena. Das zeigen uns diese Tränen wieder. Und ich denke, auch wenn wir gehen, wir werden weinen und manches in unserem Leben muss sterben. Manches muss abgewischt werden. Manches wird uns nicht das Leben erhalten und stärken und ermutigen und durchtragen, weil wir auf was Falsches ausgerichtet sind, auf Dinge, auf die wir festhalten wollen, wo wir denken, das ist es, das muss es sein jetzt. Und wir sehen es nicht. Und das Schöne ist, dass Jesus hier, und bei Johannes im Evangelium wird das eben so deutlich, dass sich Jesus so persönlich denen zuwendet, die an dieser Stelle stehen. Dass er so persönlich seinen Jüngern nachgeht, die in dieser Depression, die in dieser Last drinne hängen geblieben sind, auch in diesem falschen Festhalten, und dass er hier zu Maria kommt. Und dass er hier sie anspricht. Und er stellt diese Frage, wen suchst du? Und das ist wirklich eine gute Frage. Wen suchst du, wenn du nach Jesus suchst? Maria Magdalena war dabei, nach einem toten Jesus zu suchen, nach einem Vorbild. Nach einem Helden, nach einem, der irgendwie ganz besonders zu verehren ist. Das war das Einzige. Und Jesus begegnet ihr als der Auferstandene, der Lebendige, der in ihr Leben reinsprechen will, der ihr begegnen will. Jesus begegnet ihr in ihrer Verlustangst, könnte ich sagen, als der Lebendige, ganz anders als in ihren Vorstellungen. Ganz anders und doch real und lebendig. Und da passiert was. Natürlich weiß ich nicht, wann die Maria aufgehört hat, Maria Magdalena zu weinen und wann ihre Tränen getrocknet waren, aber da ist so eine ganz wichtige Stelle, das ist der zweite Punkt, als sich nämlich ihr Blick zum zweiten Mal wendet. Vielleicht kann man sich vorstellen, sie geht aus dem Grab raus, dieser Mann spricht sie an, den sie für den Gärtner hält. Und sie fragt nur, wo hast du ihn hingelegt und bitte zeig mir das oder ich will ihn dann holen und so. Und dann geht sie irgendwie weiter oder wendet ihr tränenverweintes Gesicht ab oder wie auch immer das war. Und dann steht dann nochmal, sie wandte sich nochmal um. Wie der Blick sich wenden kann, das ist ja der zweite Punkt. Also vom Umwenden in dieser Ostergeschichte ist viel zu hören. Also von diesem vielen, dass Maria Magdalena zum Grab geht, wieder zurück, wieder zum Grab geht, wieder zurück und hier zum dritten Mal nach dieser Aktion von Jesus ja wieder zu den Jüngern geschickt wird. Und hier am Grab dieses Umwenden. Ihr habt gemerkt, dieses Päckchen hier, diese Taschentücher, die sind ja auch extra dazu da, dass man sie umwenden kann. Da ist es ja nicht nur das, was wir kennen, eben einfach Taschentücher, sondern das ist ja dieses Symbol auf der anderen Seite, dieser Jesus, dieses Lamm Gottes, der Auferstandene. Das ist das, was uns in dieser Welt immer wieder begegnet, in unserem Leben, in unseren enttäuschten Hoffnungen. Und das ist der, der hineinkommen will, der uns den Blick für sich geben will und zeigen will, ich kenne dich, ich sehe dich, ich weiß, wo du stehst. Ich kenne dich und deine Not und da will ich hin. Also, das ist ja nicht nur zum Nasenschneuzen. Rotz und Wasser heulen, das ist ja so ein Begriff, so eine Redewendung. Es ist eben hier dieses Osterlamm wichtig. Diese Taschentücher sollen so das Unangenehme unseres Lebens wegnehmen. Rotz und Wasser. Jesus hat das weggenommen. Jesus hat unsere Schuld getragen. Alle menschliche Rebellion gegen Gott, all unsere Selbstüberschätzungen, Selbstherrlichkeit, unser vermeintlich alles durchschauen und wissen und beherrschen können und doch unser Leben nicht vor Gott vertreten können. Unmöglich. Das hat Jesus getragen, unsere Hochmut. Wir können unseren Blick wenden. Wir können auf uns sehen und auf unsere falschen Hoffnungen oder wir können auf Jesus sehen. Wir können auf das schauen, was wir meinen verloren zu haben und was uns das Leben geben sollte, aber was nicht mehr da ist. Oder wir können uns dem zuwenden, der in unser Leben sprechen möchte. Jesus begegnen, dem Sieger. Darum soll es Ostern gehen. Jesus möchte sich uns zeigen, uns begegnen, uns ansprechen, bei uns sein. Mit ihm sollen wir rechnen, der für uns starb und auferstanden ist. Wir brauchen diesen ungetrübten Blick zu Jesus über all den Dingen, die ich auch kenne in diesem Leben, in der kleinen Eingangsgeschichte, Beschreibung meiner Wahrnehmung, taucht es ja auf, wie die Welt uns runterziehen kann. Was soll da werden? Wie soll es weitergehen? Mein Blick ist gefangen. Es wird klein. Oder ich schaue auf den, der mit mir geht in dieser Welt und mit mir geht bis ans Ende und mich bis ans Ziel bringt. Also wir merken, es ist gar nicht so einfach, auch bei Maria Magdalena. Das hat eine Zeit gebraucht und Jesus hat sich diese Zeit mit dieser Frau genommen, ihr diesen Blick zu eröffnen, dass sie umblicken kann. Und er erreicht es dann doch. Und sie kriegt diesen Blick für Jesus. Sie erkennt ihn dann als ihren Meister. Also Luther übersetzt hier nur Meister, aber man kann das sehr gut übersetzen, mein Meister. Du bist es. Du bist es, der mich führen will. Du bist es, der gegenwärtig in meinem Leben da sein will. Du bist nicht eine verstorbene Person der Vergangenheit, wie ich sie kenne. Du bist die Gegenwart und die Zukunft in meinem Leben. Mit dir möchte ich leben. Da entsteht wieder eine ganz tiefe Verbindung aus diesem Blickwinkel und diese alte Angst verliert ihre Macht. Und Freude keimt da auf. Auch wenn wir das in Ostern, in den Osterberichten manchmal gar noch nicht so erkennen, da tanzt keiner groß jubelnd rum, sondern da ist Erstaunen und da ist auf einmal ein inneres Atemholen und Aufatmen da. Sie kann von Herzen glauben, die Maria Magdalena. Und ich finde es auch so spannend, was Jesus ihr dann sagt, als er sie zu den Jüngern schickt, dass er sagt, geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und zu meinem und zu eurem Gott. Dass Jesus da eine viel größere Perspektive gibt. Wir hängen fest in unserer Welt. Wir hängen fest und fragen uns, wie alles werden soll, wie alles noch geregelt werden soll. Und Jesus sagt, ich habe eine Perspektive, die diese Welt weit überspannt. Deswegen müssen wir nicht aus der Welt fliehen. Deshalb müssen wir nicht weltfremd sein. Aber wir brauchen eine Hoffnung, die uns aus und durch diese Welt hindurchträgt. Das brauchen wir. Das brauchen wir dringend. Denn sonst gehen wir ein. So tritt Jesus als der Auferstandene in die Welt. Sie ist nicht unser letztes Ziel, unsere letzte Erfüllung. Sie wird auch vergehen, weil Gott all das Alte vergehen lässt und weil er es ganz neu macht. Ganz neu. Und mit Jesus ist es begonnen. Er ist der Sieger. Nicht in der Welt sind wir aufgehoben, sondern beim Vater. Ich komme zu diesem letzten Punkt, wie der Sieger Jesus beauftragt. Kommen wir noch mal kurz zu den Tempus zurück. Also die haben ja viel mit der Welt zu tun, in der wir uns befinden. Der Blick, auf den wir uns richten sollen. Und in dieser Welt, ich sage jetzt mal, gilt es ja nicht selten, Rotz und Wasser zu heulen. Kleine, große Schmerzen markieren unsere Zeit. Also wir haben als Kinder zu diesen Taschentüchern gerne Rotzfahne gesagt. Ja, weiß nicht, ist bestimmt ein geläufiger Begriff, die sogenannte Rotzfahne. Das war natürlich damals solider aus Stoff. Also wir dürfen seit Ostern nicht mehr einfach nur eine Rotzfahne haben, wo wir was loswerden, sondern wir dürfen mit einer Siegesfahne gehen. Eine Fahne, die zeigt, Jesus hat für uns gesiegt. Wir haben das gar nicht gemacht. Jesus hat für uns gesiegt. Jesus ist für uns eingetreten. Jesus schenkt uns Reinheit. Jesus schenkt uns Vergebung. Jesus schenkt uns Hoffnung. Jesus schenkt uns seine Gegenwart. Er kommt zu uns durch seinen Heiligen Geist. Jesus nimmt uns mit in seinen Sieg hinein. Und wenn Maria Magdalena losgeschickt wird zu den Jüngern, da fängt es schon an. Ganz klein. Jesus sagt, geh da hin, erzähl denen mal Bescheid. Die hängen da irgendwo in Jerusalem in irgendeiner Kammer. Die haben sich verkrochen, die sind mutlos, die sind traurig, die sind verzagt. Und jetzt gehst du da hin und sagst du, ich lebe, ich bin der Sieger. Sag ihnen das. Sag ihnen, ich bin dir begegnet, ich kenne euch, ich weiß, wie es ist. Und dann geht sie los und sie wird eine, die mit dieser Siegesfahne dahin geht und sagt, Leute, Jesus lebt. Man konnte Jesus zwar töten, aber er ist auferstanden, weil Gott bestätigt, dass alles, was Jesus tat und sagte und wie er lebte, alles gerecht und heilig vor Gott ist. Alles vor Gott besteht, weil Gott ja sagt zu diesem Jesus, das ist mein Sohn. Das ist der, der das tut, was ich in dieser Welt getan haben wollte. Ich finde das gut. Jesus stattet dann seine Jünger ja auch mit dieser Kraft des Sieges aus. Wir bleiben ja nicht schwache Leute, die irgendwo in diese Welt gehen müssen, sondern der, der diesem Jesus vertraut, und das ist ja die Fortsetzung von der Ostergeschichte, erlebt, wie die Kraft des Auferstandenen das eigene Leben verändern und berühren kann. Wie verzagte Menschen auf einmal mutig werden, Schritte zu gehen, hinzugehen. Wie Maria Magdalena, so ganz klein fängt es hier an. Und wir sollen heute auch losgehen und wir dürfen heute auch losgehen und sagen, einmal Jesus, hilf mir, nicht an den falschen Dingen festzuhalten. Hilf mir, dass diese Tränen, die mich so binden, in dieser Welt gefangen halten, dass die trocknen. Und wir dürfen auch damit rechnen, dass Jesus sich um uns müht, aber dass wir auch unseren Blick doch wenden möchten. Dass Jesus uns doch an vielen Stellen begegnen möchte und uns anspricht und fragt, was suchst du? Was möchtest du denn? Und sagt, guck doch mal, hier bin ich. Ich bin der Auferstandene. Glaub doch meinem Wort. Also ich glaube, dieser Jesus begegnet uns persönlich an vielen Stellen, vielleicht auch an diesem Gottesdienst. Und dass uns Jesus dann mit hineinnimmt und sagt, so, und jetzt darfst du mit mir und für mich gehen und etwas weitertragen. Du hast ja das empfangen, ich sehe dich, ich liebe dich, ich habe für dich alles gegeben und ich nehme dich wieder neu in meinen Machtbereich hinein, der stärker ist als alle Mächte, die uns ängsten. Als Sünde, Schuld, Tod, als Teufel. Jesus ist der Sieger. Das soll hier rauskommen und dieser Sieger beauftragt uns. Und das ist letztendlich dieses Bild, dass wir nicht nur gucken, da ist einer, ja, der hat das toll gemacht, sondern einer, mit dem wir gehen. Einer, hinter dem wir hergehen sollen und dürfen. Dazu seid ihr berufen. Dazu ist Ostern geworden. Das ist das, was wir feiern an Ostern. Und wir wollen das so machen wie Maria dort an dieser Geschichte. Ihr merkt, dass das ist so an uns dran, wo Jesus dann sagt, rühr mich nicht an. Andere übersetzen, halte mich nicht fest. Das griechische Wort hat schon was mit Anrühren zu tun. Aber der Sinn mag das sein. Halte mich jetzt nicht so fest, wie du mich so für dich haben willst. Sondern gehe, vertraue, erlebe mich in deinem Alltag, gehe mit mir, mit meiner Auferstehungsmacht, gehe in dein Leben, gestalte es mit meiner Gegenwart in deinem Leben. Jesus ist seinen Jüngern immer wieder begegnet und er wird jeden, der an dieser Stelle seinem Wort vertraut und sagt, ja, Jesus, ich vertraue dir, ich gehe los, der wird sich ihm zeigen. Wir dürfen in dieser Weise in diese Welt gehen. Das ist Ostern, dass diese Botschaft der Auferstehung und dass dieses Leben, das uns manchmal ängstet, nicht die letzte Erfüllung und das Letzte ist, was wir haben können, sondern diese Gemeinschaft mit Jesus Christus, die Gemeinschaft miteinander, die Gemeinschaft mit dem Vater in alle Ewigkeit. Und das fängt heute an. Wir loben Jesus Christus. Er trocknet Tränen, er wendet den Blick, er ist der Sieger. Amen. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du der Auferstandene bist. Danke, dass du zu uns sprechen möchtest in unser Herz. Du weißt, wo wir sind, du siehst, wo wir die Leute sind, die ja Dinge nicht verlieren wollen, nicht loslassen wollen. Manchmal sind es armselige Dinge. Du weißt, wo wir auch die Zweifelnden sind, die einfach sagen, wie soll das denn sein? Das kapiere ich nicht. Und du weißt, wo wir die Verzagten sind, die schuldig sich fühlenden und schuldig gewordenen. Und immer bist du der, der zu uns kommt. Und immer bist du der, der dort an unser Leben anklopft und der dort uns den Blick zu sich, dem Sieger, wenden will. Bitte hilf uns, lass uns dieses Wort mit uns gehen, uns nicht mehr locker lassen. Hilf du, dass wir dir vertrauen, dem Auferstandenen. Danke, dass durch dich, den Auferstandenen, so viel geschehen ist, auch in dieser Welt, auch über die Geschichte hinweg. Selbst wenn wir manches hören und wissen und erkennen an Fehlern, an Schuld, an Versagen, an dunklen Dingen. Aber du bist der, der Menschen gerettet hat, befreit hat, Hoffnung gegeben hat, sie weitergeführt hast, sie zum Guten bewegt hat und ihr Leben gebraucht hat. Und wir bitten dich, dass du auch uns brauchst und uns mit deiner Botschaft erfüllst, dass etwas davon auch in diese Welt hineingetragen wird, die dich braucht alle Zeit, bis du wiederkommst. Wir loben dich und beten dich an. Amen.